Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $200 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Das Feuer, das brennt noch.
Geil.
Da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich, weißt du, an so einen geilen Sandhaufen oder ein geiles Treppenset oder so denke. Man muss halt in diesen Angriffsmodus kommen. Man muss in so einen richtigen Kriegermodus. Da du weißt jetzt gleich, musst du 100% da sein. Alles muss stimmen. Und dann gibt es meistens einen lauten Countdown. 3, 2, 1, send it. Backflip gemacht, überdreht, aber bin leider nicht so ganz zum Stoppen gekommen, sondern voll mit dem Kopf voran auf Beton gelandet aus 3 Metern und lag dann halt mit einer Hirnblutung in Mexiko. Und das war aber echt so ein Ding, im Laufe der Zeit wurde das irgendwie immer gruseliger, auch jetzt, wenn ich da so richtig mal drüber nachdenke. Hätte ich meinen Kopf so einen Millimeter weiter nach links gedreht gehabt, weiß ich nicht, ob ich da heute dann überhaupt noch über die Situation nachdenken könnte. Ich kann jetzt langsam wieder anfangen, Sport zu machen und so ist es dann auch eigentlich wie nach jeder Verletzung, wo mir die Ärzte die ganze Zeit gesagt haben, wenn ich Glück habe, kann ich irgendwann wieder normal gehen. Da habe ich mir schon gedacht, ist Quatsch, ich werde auf jeden Fall wieder springen. Geht überhaupt nicht anders. Ich muss wieder Parcours machen, weil das halt alles ist, was ich für mich, der Mensch, Jan, lange, was ihn erfüllt und was ihn leben lässt, so, weißt du, mit Stimmung. Deswegen jagt er sich jedem aufs Neue, auch nach jedem Rückschlag aufs Neue da rein. Ich gebe richtig gerne tagsüber Gas, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, beim Training, mit den Kameras und so. Aber ich finde das auch genauso geil, dann einfach richtig entspannt abends, einfach nur schön Füße hoch.
Rote Rosen im ZDF gucken.
Ja, genau, schön Rosenmunder Pilcher oder wie das heißt. Ne? Einfach mal richtig schön entspannen, die Kerzen an oder was.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus dem Sport. Unser heutiger Gast ist Jan Schlappen. Jan ist ein unfassbarer Parkourläufer und einer der krassesten Content-Creator, die wir hier in Deutschland haben. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Freunde, das wird eine Reise in eine völlig neue Welt für euch. Für alle, die seinen Content schon länger verfolgen, auch für euch wird es super spannend, einfach weil wir auch über Dinge sprechen, über die er so in der Öffentlichkeit noch nicht gesprochen hat. Es wird unfassbar lustig, super persönlich und vor allem wie immer 100% authentisch. Wenn euch die Folge gefällt, lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Jan Schlappen. Ich bin vorhin vom Hauptbahnhof gekommen und als ich da so durchgelaufen bin, da waren ganz, ganz viele Treppen und ganz viele Geländer und so Rampen und so Dachfortsätze und dann dachte ich mir, ich muss an dich denken und dachte mir, für mich ist das ein völlig normaler Ort, für dich muss das ein Paradies sein, ein riesiger Kinderspielplatz, oder?
Ja, genau so laufe ich durch die Gegend. Also alles, was mit Treppen, was mit Wänden, was mit Mauern, was mit Geländern, was mit Baugerüsten, was mit Sandhaufen, was mit auch immer Containern zu tun hat, das ist ein Spielplatz, ein riesengroßer Spielplatz. Da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich, weißt du, an so einen geilen Sandhaufen oder ein geiles Treppenset oder so denke, weil das sind halt genau, also das ist halt schon mal das eine, was was Parcours halt so faszinierend macht und was einen so catcht, dass man halt überall was sieht, selbst wenn man einfach nur ganz normal, ich sag jetzt mal, mit seiner Freundin durch die Gegend läuft oder was und dann siehst du aber überall in jeder Ecke, siehst du auf einmal eine Möglichkeit, anstatt einfach nur eine normale Treppe, ja. Siehst du halt direkt eine Möglichkeit für den Trick oder für die Nummer oder was, das wollte ich schon immer mal machen, das kannst du dann da machen und das finde ich persönlich halt auch extrem geil am Parcours, halt, dass man eigentlich überall, wo man ist, irgendwie was Geiles sieht, irgendeine geile Möglichkeit und natürlich die Sprünge an sich, die Vorbereitung darauf hinzuarbeiten, auch vor Ort einen gewissen Sprung irgendwie durchzuziehen und dann natürlich das Gefühl, wenn man es geschafft hat, ja, wenn alle nach Plan gelaufen ist, das ist natürlich das Geilste der Welt. Ne?
Aber die Welt so zu sehen, ist ja eigentlich das Allerschönste, weil das sind ja eigentlich die unschuldigen Augen eines Kindes, sage ich jetzt mal, wenn man einfach mit so einer Faszination durch die Welt rennt. Ich hab mal unter deinen Insta-Shorts und YouTube-Videos mal so mir so ein bisschen die Kommentare angeschaut. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ganz viele Leute überhaupt nicht richtig checken, was du da machst, weil da echt viel von Suizid und sonst irgendwas steht. Und so, oh, den sehen wir nicht nochmal. Jetzt sehen wir dich ja Gott sei Dank schon sehr, sehr lange. Warum glaubst du, checken das so viele nicht?
Boah, das ist tatsächlich eine gute Frage.
Und das schon mal.
Ich sag mal, ganz viele Leute, und da kann man auch den Leuten eigentlich nicht wirklich was vorwerfen, sehen halt im Endgang immer nur das Endprodukt. Immer nur einen krassen Clip, der dann halt auch im Internet viral geht, den dann halt auch eben die Leute sehen, die eigentlich gar nichts mit dem Sport zu tun haben, sehen dann, wie man sich von Dach zu Dach schmeißt auf 100 Metern Höhe oder aus 30 Metern ins Wasser springt oder halt so die ganz krassen Nummern, aber man sieht halt nicht den Progress dahinter, das Training dahinter, was da alles zugehört, wie oft man das auf dem Boden, bleiben wir jetzt mal bei dem Dach-zu-Dach-Sprung, beim Roof Gap heißt das bei uns, wie oft man das auf dem Boden trainiert hat, wie viele Jahre man schon diesen einen Sprung mehr oder weniger trainiert, den man dann darüber macht oder so. Sondern es hat halt immer so diesen Schein von im Idiot, der sich jetzt in eine komplett, komplett gefährliche Situation bringt, weil er gerade Bock auf einen übelsten Adrenalinschub hat. Aber genauso ist es halt eigentlich nicht bei uns, sondern es ist wie jeder andere Sport ein Sport, den man jahrelang trainiert und worauf man sich dann auf irgendwelche Ziele, auf irgendwelche Sprünge hinarbeitet und die dann irgendwann macht.
Aber bist du ein Adrenalin-Junkie, würdest du sagen?
Ich finde natürlich schon geil, ne? So dieses Gefühl, wenn man es geschafft hat und diese Adrenalinpumpe, die dann aktiviert ist, das ist natürlich das Geile auch. Aber ich mach's halt, mach die Sprünge nicht nur, um halt diese Pumpe zu aktivieren, sondern ja, weil weiß ich, alle zusammen ist einfach alle, was ich in meinem Leben quasi machen will, so mehr oder weniger, also, was mich komplett erfüllt.
Wir reden gleich noch ganz viel über die Erfüllung, die Ehrenverletzungen, die du hier zugezogen hast, Risikoanalyse und so weiter. Ich würde aber einfach zum Anfang voll gerne mal so einen Sprung oder so ein Projekt von dir wirklich so durchskizzieren quasi, wie du da rangehst. Von vorne bis hinten einmal durch. Womit fängst du an? Ist das die Location-Scouting, dass du dir da was raussuchst, dass du denkst, da ist ein Dachvorsatz, von dem will ich mich runterjagen? Wo fängt das Ganze an?
Ja, gar nicht so live, weil, also ja, aber doch in der Regel, entweder ist es so, du trainierst einen oder ich trainiere einen Sprung, einen bestimmten Sprung, meistens sind es Frontflips bei mir, also Vorwärtssaltos. Das ist so das Beispiel, was ich eigentlich am besten nennen kann, weil Frontflips mache ich am meisten. Trainiere ich viel in einer gewissen Zeitspanne und weiß dann, also ich kann die Dinger gut und gucke dann, egal wo ich bin, wie ich gerade meinte, ob ich am Hauptbahnhof bin oder ob ich in Brasilien bin oder ob ich, was weiß ich, wo bin, durch die Gegend und sehe dann einen bestimmten Spot, einen bestimmten Ort, wo ich mir denke, Alter, da der Frontflip, was weiß ich, von dem Dach runter in den Sandkasten, der daneben ist oder auf die Mauer obendrauf oder von der Mauer auf die Mauer, ja, wie gerade schon gesagt, auch drauf. ja, und so sieht man halt den Spot und dann geht dieser Spot irgendwie auch nicht mehr aus dem Kopf raus, wenn das irgendwie sowas ist, was einfach perfekt passt zu diesem Einsprung, den man machen will. Und dann schreibe ich mir den meistens bei mir auf eine Liste, so auf dem Handy habe ich so eine Liste, wo alle möglichen Sprünge drauf sind, die ich irgendwie so gespottet habe und wo ich mir denke, jo, die sind für irgendwann mal was oder vielleicht auch für jetzt direkt oder manchmal ist es halt auch so, dass ich die sehe, aber ich weiß, dass das jetzt noch kein Ding wäre, da müsste ich mich drauf vorbereiten und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, wenn ich mir denke, okay, jetzt gerade wäre ich bereit für die oder die Nummer, dann geht's da zurück hin und dann wird im Bestfall weggemacht.
Wie sieht es, wenn du dich zu Hause vorbereitest, aber dann ja teilweise nochmal dich 12, 14 Stunden in den Flieger setzt? Wie sieht dann die Risikoanalyse nochmal vor Ort aus? Weil du kennst den Spot ja schon, weil du schon mal da warst oder weil du ihn irgendwie auf Social Media gesehen hast. Ja. Was sind die Sachen, auf die du da nochmal achtest?
Ja gut, also oft ist es natürlich so, dass ich die Sachen hier irgendwo in der Heimat sehe und dann auch immer mal wieder dahin gehe, um zu gucken, um mir das zu visualisieren nochmal. Ne, wie sieht der Spot aus? Und um es einfach einzuprägen, um dann für den Tag, wo ich denke, jetzt ist der Tag, bestmöglich vorbereitet zu sein. Aber klar, manchmal, wenn man die Sachen nur im Internet irgendwie sieht, bei anderen Leuten, die den Sprung vielleicht schon mal gemacht haben oder du siehst, dass der und der da und da einen bestimmten Sprung gemacht hat und du denkst hier, boah, das ist geil, ich könnte das aber noch anders machen, noch besser machen oder halt auf meine Art und Weise diesen einen Sprung absolvieren, dann kann das natürlich auch vor Ort schon mal, kannst du ja schon mal denken, scheiße, Alter, online sah das Ganze viel kleiner aus oder viel chilliger aus als in echt. Ja, und dann muss man halt eventuell den Sprung nochmal streichen oder ja, sich entsprechend vorbereiten mal eben noch irgendwie.
Wenn du dich dazu entscheidest, aber zu springen, da sieht man ja in deinen Videos immer gar nicht so nimm uns mal mit in diesen finalen Moment, bevor es losgeht, weil du und deine Jungs, dieses ganze Team, das auch drumherunter ist, drumherum ist, ihr pusht euch ja so hoch und um auch dich irgendwie dazu Spitzenleistungen zu aktivieren, da merkst du richtig, du hast die Pumpe vorhin angesprochen, wie die so richtig geht. Nimm uns mal mit, was da in dir abgeht.
Ja, also man muss natürlich immer in den Modus kommen, ne? Wenn man weiß, das Ding ist drin, das ist zu, ich sag bewusst 99% sicher, 100% ist klar, ne? Aber zu 99% sind die Sprünge meistens irgendwie sicher. Aber dann musst du halt noch irgendwie in diesen Modus kommen, in den richtigen Angriffsmodus. Da du weißt, jetzt gleich ist hier, musst du 100% da sein, alles muss stimmen, du musst richtig da sein. Und dann ist halt ganz oft, es läuft immer ein bisschen anders ab. Aber in der Regel ist es bei mir so, ich mache die Sprünge auf dem Boden, also auf einem sicheren Terrain, würde ich jetzt mal sagen, ein paar Mal durch, wärme mich entsprechend auf. Kameras sind ja auch ein großer Begleiter bei uns im Sport generell, dass man seine Sprünge halt immer filmt. Ist einfach Part vom Sport.
Oh, diese.
Genau. Dann irgendwann, wenn ich denke, okay, jetzt könnte es langsam soweit sein, sage ich schon mal zu den Jungs, wer auch immer dann in dem Fall dabei ist, okay, ready, mach doch schon mal ready. Geh zum Absprung, guck's mir an, geh dann aber meistens nochmal zurück. Geh nochmal hin, geh wieder zurück, geh nochmal hin, guck's mir an, halt so lange, bis ich es komplett visualisiert habe, bis es komplett drin ist und bis dann vor allem dieser eine Moment kommt, das ist so ein Moment im Hirn, das fühlt sich wirklich an, als würde einer auf einmal so einen Schalter komplett drücken, dass du halt von diesem, okay, irgendwann gleich passiert's, in diesen Modus kommst, okay, jetzt bin ich bereit.
Crazy.
Dann gibt es meistens entweder einen lauten Countdown, da dich eine laute 3 oder sowas anstimmt. Das ist aber vor allem beim Klippenspringen so, da man an der Klippe oben steht und dann laute 3 reinruft und alle, die dabei sind, 2-1, Sandwich rein. Und dann jagt sich runter. Beim Parcours brauchst du den nicht so oft, weil es ist einfach ein bisschen anders. Es ist nicht nur Abspringen und Full Send, sondern man muss sich halt auch schon noch mal ein bisschen mehr fokussieren und komplett vor Ort sein. Aber ich zähle da meistens für mich selber runter. 3, 2, 1 und dann
tschüss.
Ja, dann geht's rein.
Geil. Wie, also du musst ja einen so kranken Fokus da haben.
Ja.
In den in Tunnel, in den ihr dich da gemeinsam rein befördert. Wenn ich mir so vorstelle, du hast diesen Sprung schon 100-mal geübt in der Trockenübung. Und dann läufst du an, machst 2, 3 Schritte, angenommen, es geht jetzt, keine Ahnung, Dive Roll Hongkong, da geht's irgendwie 100 Meter runter, ne? Und in der letzten Sekunde, bevor du abspringst, und das kennt jeder von uns so, ah, da ist eine Fliege. Das ist so, dann ist ja bei dir nicht, du brichst dir mal irgendwie einen Knochen oder so, sondern bei dir geht's ja um Leben und Tod, ohne das jetzt zu groß machen zu wollen, aber es ist halt in manchen Situationen so. Wie wichtig ist der Kopf da in diesen Situationen?
Extrem wichtig, ja, also körperlich natürlich auch wichtig, aber du musst halt mental 100% da sein, wenn du die fetten Sprünge angehst. Eigentlich bei jedem Sprung, aber natürlich vor allem bei den fetten Nummern, wo man selber weiß, wenn nicht alles stimmt, dann kannst du auch draufgehen oder dich ganz schwer verletzen. Das meine ich vorhin auch, man muss halt in diesen Angriffsmodus kommen. Man muss in so einen richtigen Kriegermodus, sag ich mal, kommen, dass nur dieser Sprung gerade zählt, alles andere scheißegal. Und wenn du manchmal springt man aus dem Stand ab, manchmal rennt man halt voll rein, egal in welchem Fall. Also wenn du noch abspringen musst oder wenn du halt losrennst, um es wirklich zu machen, dann musst du 100% committed sein, 100% da sein und in so einem Tunnelblick quasi sein, dass dir alles scheißegal ist in dem Moment. Das merkt man ganz oft. Ich hatte da tatsächlich gestern schon wieder, da ich einen Sprung machen wollte, da stand ich auf einer Brücke, so auf 10 Metern Höhe ungefähr, und wollte an so eine Laterne dran springen. War die ganze Zeit da oben, war aber nicht in diesem entsprechenden Modus irgendwie so drin, sondern es war alles noch so ein bisschen wischiwaschi im Kopf.
Ja.
Und habe die ganze Zeit die Laterne angeguckt und dachte, ja, es geht schon, relativ einfacher Sprung, aber ich bin irgendwie nicht so da. Das habe ich auch vor allem daran gemerkt, dass im Hintergrund sind die ganze Zeit Leute hergelaufen, weil das war halt an so einer Fahrradtrasse, einfach an so einem Ort, wo viel Verkehr irgendwie ist. Und immer mal wieder kam Fahrradfahrer oder ein Fußgänger, die auch mal stehen geblieben sind, offensichtlich auch dahin geguckt haben.
Ja.
Und das hat mich schon so abgelenkt die ganze Zeit, dass so viel Verkehr da war und dass die Leute geguckt haben, dass ich gemerkt habe, nee, das ist hier heute irgendwie, ich komme nicht in diesen Modus, dass mir das scheißegal ist, weil wenn dieser Modus aktiviert ist, dieser Angriffsmodus, dann ist mir das scheißegal, ob da 500 Leute zugucken oder ob da gar keiner zuguckt oder ob da eine Fliege herfliegt oder was auch immer, dann ist nur der Sprung, nur ich, 100% Commitment und 100% rein da. Und wenn der nicht da ist, dann wird es schwer und dann wird es riskant eigentlich.
Gestern hast du nochmal in letzter Sekunde abgesagt den Sprung, genau, weil du das nicht gefühlt hast. Wie gut bist du darin auch noch, wenn, sagen wir mal, da ein Jahr Planung dahinter steckt, du mit deinem Team um die halbe Welt fliegst, du für tausende Euro Flüge bezahlst, weil dann ist ja auch immer nochmal, glaube ich zumindest, vielleicht ist es bei dir anders, aber bei mir wäre da nochmal ein anderer Druck drauf, dass ich mir denke, scheiße, jetzt hier alle Kameras, die zeichnen schon auf.
Ja gut, ich sag mal, in der Regel um die halbe Welt fahren nur für einen bestimmten Sprung. Das gibt's eigentlich jetzt nicht so oft. Okay. Ich mit meinen Jungs kombiniere ich das eigentlich immer mit einer geilen Reise und irgendwelchen anderen geilen Sachen. Man hat dann meistens irgendwie ein, zwei Sprünge auch im Kopf. Wenn man jetzt, ich hatte jetzt gerade schon mal Brasilien gesagt. Ja. Also wenn wir beispielsweise nach Brasilien fahren, da ein, zwei Sprünge ich im Kopf habe, dann fahren wir nicht nur für diesen einen Sprung dahin. Also so ist es jetzt nicht, dass wir das machen. Das gab's eigentlich so richtig heftig einmal nach Lyon, nach Südfrankreich. Da sind wir wirklich 12 Stunden oder was das war, mit dem Auto, mit einer gesamten Crew, also mit meinen Jungs, hingefahren für diese eine Mission, ne, diese fette Reise, alle akquiriert, die dabei sind. Nur, dass dieser für diesen einen Sprung, für diese 25 Treppenstufen.
Dann lass uns da direkt reingehen. Lyon 25, das ist ja wirklich der heilige Gral unter den Extremsportlern.
Ja, genau.
Das ist, vielleicht kannst du für die, die das jetzt nicht kennen oder diese die Location nicht kennen, einmal kurz erklären, was das ist und was das so krass macht.
Es ist nicht der Extremsport-Mekka, aber es ist so ein Ort, den kennt man in der Extremsportszene einfach. Ja. Vor allem durch Skateboarding damals. Ali Boulala, der Skater, hat es zum ersten Mal vor zig Jahren, ich weiß gar nicht wann genau, probiert, hat es leider nicht geschafft. Dann kam irgendwann Aaron Jaws und hat das Ding auch probiert auf dem Skateboard und geschafft. 25 Treppenstufen, 4 Meter hoch, 7 Meter weit, auf Beton offensichtlich, und ist mit dem Skateboard unten weitergefahren. Also ist gelandet und weitergefahren, und das war so einer der krassesten Momente jemals im Extremsport. Ja. Und dementsprechend so ein Ort, der einfach eine Riesenbedeutung in unseren Sportarten hat, so wie, ja, keine Ahnung.
Wimbledon im Tennis.
Ja, genau, Wimbledon im Tennis irgendwie so. Ich will jetzt auch nicht sagen, das will jeder dann irgendwie mal schaffen, aber das kennt zumindest jeder und jeder weiß, wenn man da was macht, dann ist das schon krass. Ja. Dann ist das schon eine ordentliche Leistung. Naja, und irgendwann, den Clip hatte ich damals auch schon gesehen, fand das auch direkt extrem geil. Und dann vor, ich glaube 2019, mein Kollege Dom Tomato, auch ein Freerunner aus Australien, ist genau dahin gefahren und hat als erster Freerunner der Welt probiert, runterzuspringen. Er ist eigentlich so der Beste der Welt, was Frontflips angeht, also Vorwärtssaltos auf hoch und weit zu machen. Hat sich da die Hacke gebrochen, tatsächlich. Und das war für mich aber irgendwie so ein Moment, weil ich auch schon immer gerne Frontflips gemacht habe, so wie er. So ein Moment, Alter, das will ich auch probieren, das muss ich auch. Da muss ich auch hin. Und weil ich diese Vorgeschichte kannte, ich habe den Clip von ihm gesehen und ich wusste genau, Alter, das ist was ich auch schaffen kann. Was einfach nur geil wäre, es auch zu schaffen. Und dann habe ich daraufhin, habe ich halt immer weiter trainiert, hatte diesen Sprung auch immer irgendwie im Kopf, bei jedem Frontflip, den ich gemacht habe, bei eigentlich allem, was ich so gemacht habe, habe ich immer irgendwie auch so ein bisschen an diesen Sprung gedacht und dachte mir, jo, das ist eine geile Vorbereitung. Jetzt weiß er auch darauf. Ja, und dann, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, habe ich immer weiter Frontflips gemacht, auf Wiese, auf Sand, von hoch, auf weit, auf Beton. Und irgendwann war dann halt so weit, dass ich gesagt habe, ey, Männer, ich bin ready für das Ding. Ich will da jetzt hin. Ja, und dann wurden die Sachen irgendwann gepackt und wurde mit den Jungs nach Lyon gereist. Und dann war Showtime. Dann war genau der Moment, den du gerade angesprochen hattest. Da sind wir 12 Stunden mit dem Auto gefahren, nur für diesen einen Sprung. Und dann hast du natürlich auch einen gewissen Druck da oben, weil du weißt, ne, sind jetzt alle irgendwie nur hier wegen mir und ich ist so ein großes Ziel, aber in dem Moment war es eigentlich auch so für mich, genau richtig, dass ich so ein bisschen den Druck hatte, weil ich wusste genau, dass ich dieses Ding machen will.
Ja.
Ich wusste genau, wenn ich es nicht jetzt mache, dann werde ich es nicht machen, weil alles war perfekt, die Vorbereitung war perfekt. Ich habe sehr vergleichbare Sprünge kurz vorher gemacht. Das Wetter war gut. Die Crew hat gestimmt, die Stimmung hat gestimmt. Mir ging es wunderbar an dem Tag. Und ich wusste ganz genau, als ich mir das Ding dann angeguckt habe, jo, hier kann was passieren. Ich kann mir auch die Hacke brechen. Mhm. Der Beste der Welt in der Disziplin hat sich hier die Hacke gebrochen. Aber was soll ich jetzt machen? Ich muss hier rein. Also ich will hier, das ist mein größtes Ziel in meinem Leben quasi zu dem Zeitpunkt. Das war mein größter Traum, da runter zu fliegen, das mehr oder weniger als Erster zu schaffen auch im Parcours. Ja, und dann muss er die Eier auch in der Hand nehmen. Muss er vor, zurück, dir das noch ein paar Mal angucken und dann wusste ich, okay. So, dann hatten wir tatsächlich zu dem Druck, dass alle mit mir da hingekommen sind, auch noch, dass die Security vor Ort halt war und uns, dass wir halt das eigentlich schnell fertig machen mussten, weil wir sonst wären gekickt worden von den Securities. Ja, und dann war irgendwann so, Junge, jetzt oder gar nicht.
Ja.
Ich lasse mir jetzt nicht von den Securities sehen, die versauen noch in den letzten Metern. Ja, und dann ging er nochmal vor, zurück und dann irgendwann, okay, Männer, 3, 2, 1, losgerannt. Im Anlauf tatsächlich eigentlich auch gar nicht so, richtig, weil es war auch nicht dieser 100%ige Angriffsmodus, sondern ich hatte in meinem Kopf bei diesem Sprung und im Anlauf schon so, boah, ist so krass hier jetzt gerade, ne, ein paar Sachen sind mir so durch den Kopf gegangen. Genau, ich war so, ich würde sagen, so 95% da. Aber ich hatte zu 5% halt auch noch diesen Hackenbruch von Dom im Kopf und auch so diese Nervosität, dass ich hier gerade kurz davor bin, eventuell mein größtes Ziel jemals zu erfüllen oder es halt auch nicht richtig zu schaffen. Aber es war mir eigentlich auch scheißegal, ob ich mir die Hacke breche oder irgendwas breche, weil ich wollte da unbedingt mein ganzes Leben runter, diese Treppe. Aber dann war ich scheinbar doch konzentriert genug und hat alles gestimmt. Bin gelandet, abgerollt, 4, 5, 6, 7 Schritte gemacht, zu gucken, ob meine Hacke auch gebrochen ist oder ob alles eigentlich okay ist. Ja, und dann geschafft, der Ding. Und dann ausgerastet.
Das ist so wild, weil ich glaube auch viele, die jetzt uns gerade zuhören, die werden das Video kennen. Und jetzt checken wir aber auch, warum das so lange dauert, bis du dich freuen kannst. Das sind diese 5% einfach, in denen du Doms Hackenbruch noch in der Birne hattest. Und weil, also du läufst ja dann wie so eine Schleife da nochmal zurück zu deinen Jungs. Und man sieht so richtig so, du tastest dich so innerlich irgendwie ab. So, ist noch alles da? Blute ich? Habe ich mir was gebrochen?
Genau.
Crazy, ey. Was war das für ein Gefühl? Weil da muss ja Dopamin, Adrenalin völlig Feuerwerk.
Feuerwerk. Volle Kaliber, da war alles dann.
Ja.
Da war keine Halten mehr. Ich bin ausgerastet, dann wurde ich aber kurz irgendwann auch still und das überhaupt, da war völlig wild, der Moment so.
Sag mal, weil du jetzt gerade die Securities angesprochen hast, so, du warst ja wirklich in vielen Ländern unterwegs.
Ja.
So, teilweise bist du völlig in der Pampa, da sieht dich keiner oder beim Cliffdiving, so, da sieht ja einfach keiner. Und teilweise bist du ja wie in Brighton, so, da stehen dann 150 Leute irgendwie um dich herum. So, ist schwer, das zu verstecken, wenn sich da einer runterjagen will oder ein paar wahrscheinlich auch noch denken, der bringt sich gerade um. So, was sind so die kulturellen Unterschiede, wie Leute damit umgehen? Hast du da irgendwie was gemerkt, dass du sagst, so, in Brighton, die sind das voll gewohnt, das ist alles cool und sonst wo rufen sie sofort die Polizei?
Boah, das ist, ich glaube gar nicht so ganz, dass das so typisch länderabhängig ist, so dass man sagen kann, in England finden die das alle geil und in Frankreich finden die das alle scheiße, sondern es ist, glaube ich, immer sehr situationsbedingt, wen du da gerade stehen hast, ob er da und auch an dem Ort, wo man es macht, wenn man es offensichtlich in der Nähe oder an einem Wohnhaus, sage ich mal, irgendwo macht, dass die Leute das nicht so feiern, dann versteht man halt auch.
Ja.
Oder wenn das halt an einem öffentlichen Ort ist, wo den Leuten halt eigentlich scheißegal ist, wo man, also, dass da gerade jemand was macht.
Aber Deutschland direkt 1-0, oder?
Oft, ja. Also, hast immer irgendwelche Leute, die halt natürlich überhaupt nicht fühlen, gar kein Verständnis dafür haben, aber, ja, da kann man mittlerweile mit umgehen. Ist halt blöd, wenn dann wirklich irgendwie Polizei kommt oder Security und einen, vor allem kurz vor knapp, also kurz bevor man es eigentlich machen will, wegschickt. Aber, ganz oft kann man den Leuten das auch eigentlich noch irgendwie erklären, so, pass auf, wir wollen uns hier jetzt nicht gerade umbringen, wir machen das professionell, alles ist alles sicher, wir machen nur noch diesen einen Sprung, dann sind wir hier auch weg, na, also ist wirklich, wir haben hier nichts Schlimmes vor, wir wollen einfach nur hier diese eine Nummer machen und dann sind wir auch wirklich sofort weg und oft haben die Leute auch Verständnis für, aber klar, manchmal finde es halt auch überhaupt nicht geil.
Nee, es ist ja auch irgendwie ein Spiel mit der Gefahr und die denken sich natürlich auch, ja gut, wenn das schief geht, dann habe ich aber hier einen zermanschten Typen mit Fukuhila vor der Tür liegen. So. Ist das aber auch was in deinem Kopf auch mitschwingt in der Vorbereitung und so? Wir haben ja auch schon über Risiko gesprochen, weil wenn was passiert, wenn du in Hongkong da die Hauskante, die Dachkante ein bisschen verfehlst, dann ist es natürlich in erster Linie dein Problem, weil du liegst dann da unten. Ja. Aber in zweiter Linie ist ja schon auch dein Team mit dabei. Und das sind am Ende ja die dann irgendwie die Reste, dass sie anschlappen, da unten aufsammeln müssen. Ne?
Ja, also ich gehe eigentlich nie vom Worst Case aus, weil wenn ich nur daran denke, wie ich die 100 Meter runterfall, das ist natürlich auch immer ein wildes Beispiel. Ne? So, ja. Also,
so hoch ist es nicht immer.
Ja, genau, so hoch ist es nicht immer. Aber klar, so oft ist es schon manchmal. Auch nicht 100 Meter, aber Roof Gaps generell, ne, von Dach zu Dach gibt's das schon immer mal wieder. Ist überhaupt keine Option, da das nicht klappt. So, wenn ich daran denke, dass, also wenn ich nicht 100% in mich selber vertraue, dass ich das schaffe, dann würde ich das vor allem von Dach zu Dach auch nicht machen. Mhm. Also, ich sag auch, wenn ich selber was mache, dann habe ich keine Angst, aber natürlich so ein gewissen Respekt, den man auch haben muss, um halt auch in diese 100% Modus reinzukommen. Ne, da brauchst du einfach, weil sonst wird halt dieser Modus nicht aktiviert, weil, ne? Aber wenn ich meinen Kollegen zugucke, wie die irgendwie sowas machen, wo sie halt 100% Vollgas rein müssen, ne, um es zu schaffen, da habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Angst. Weil man halt, ja, weil wenn du es selber machst, weißt du genau, was du machen musst, was du kannst, was nicht. Ja. Wie du dich gerade fühlst, ne, ob du da wirklich bereit für bist, ob du schaffst, aber so kannst ja nicht auch in deine guten Kollegen nicht reingucken, weißt du? Wir kennen uns mittlerweile alle extrem gut und wir wissen, was jeder kann und was nicht, aber so, du kommst ja beim Zugucken auch nicht in diesen Modus, ne, in diesen 100%igen Modus, sondern da habe ich schon auf jeden Fall mehr Angst, mir andere anzugucken, als selber irgendwas Krankes zu machen, auf jeden Fall.
Wir hatten am Anfang vom Deep Dive, André Wirsich hier, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Ja.
Extremschwimmer. Ja. Unfassbar faszinierender Typ, der 40 Kilometer am Stück durch alle Ozeane schwimmt und mit Haien und Quallen und was, also wirklich allem, was sie umbringen.
Ja, ja.
Also ja, das ist halt so geil, dass du jetzt dazu, ausgerechnet du da zusammenzuckst.
Nee, Frage, finde ich völlig wild.
Aber so André meinte, er hat alles geregelt. Er hat drei Kinder, hat Frau und Hund zu Hause und so. Und er hat für den Worst Case hat er alles geregelt. Und er findet das eigentlich komisch, dass wir normalerweise so, dass wir das nicht gemacht haben, weil auch wir können ja irgendwie über, keine Ahnung, vom Bus überfahren werden oder sowas. Und da dachte ich mir so, ehrlich gesagt, er hat schon recht. Hast du, auch wenn du nie vom Worst Case ausgehen möchtest, hast du diese Sachen für dich geregelt? Das sollten wir vielleicht alle mal ein bisschen auch anhören, ne?
Ja.
Weil man schon irgendwie sieht.
Nee, also habe ich jetzt nichts mit geregelt, dass wenn ich mal die Lücke runterfall, was dann los ist.
Wie ist das für deine Family? Also ich weiß, deine Freundin macht es ja auch selber so. Ich glaube, sie kann das vielleicht noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil sie auch so voll in diesem Prozess mit drin ist. Aber ich weiß nicht, für deine Eltern, wenn du auf große Schlappentour gehst, so das dauert lange, ne? Wie verabschiedet man sich da?
Ja, also nie, dass man denkt, okay, das war jetzt das letzte Mal, das wir uns sehen. Ne?
Ja.
Also ich sag mal, wie du schon gesagt hast, meine Freundin, der Rizzo, der, also das, ihr Spitzname ist der Rizzo. ja, der findet das halt geil, ne? Der macht alles mit, der pusht mich komplett rein in alles und ist maximaler Support. Meine Mutter ist eher ängstlich, also die will davon eigentlich gar nichts hören, was ich so mache. Vor allem von den Sprüngen. Ich erzähle immer mal wieder, was so abgeht, aber was für Sprünge ich genau gemacht habe, das sieht sie ab und zu, wenn beispielsweise war ich neulich im Fernsehen in so einer Talkshow und das war für sie natürlich auch geil, dass ich da eingeladen wurde und sowas. Und das hat sie sich dann auch angeguckt und da hat sie beispielsweise ein paar, so eine einen Zusammenschnitt von meinen besten Sprüngen gesehen und das war dann natürlich für sie wieder so, oh, Scheiße. Also die hat natürlich schon Angst um mich. Mein Vater, der findet das eigentlich ganz geil. Also der guckt sich auch jedes Video an und sagt auch immer, was er nice fand und wo er ein bisschen Muffensausen hatte und wo nicht. Meine Schwester ist ein bisschen mehr so wie meine Mutter auch. Und ja, so Ja, so ist es. Ja.
Wie ist das mit Social Media? Weil ich denke mir, also du, alle, die das jetzt hören, und ich weiß ja auch, du machst diese Sachen in der Trockenübung 1000 Mal und so, ne? Wir wissen, also spätestens jetzt sollte auch der Letzte verstanden haben, du bist nicht da, um dich umzubringen. So. Sonst wärst du extrem schlecht in dem, was du schaffst. So. Aber ich frage mich schon, du bist ja in so einem Kreuzfeuer irgendwie von Social Media trotzdem auch, weil du lebst ja auch davon, ne? Und so wie die Algorithmen und auch die Menschen halt ticken, ist ja, es muss ja immer größer, schneller, weiter. Es muss ja immer noch krasser sein irgendwie, damit das nächste Video halt auch dementsprechend mindestens so gut funktioniert wie das letzte. Wie hältst du dir da die Waage zwischen, okay, Leute schreiben irgendwie was und sagen, ey, Digga, mach noch das. Du willst irgendwie performancemäßig gute Zahlen haben, aber dein Kapital ist halt auch, dass du lebst.
Ja, also ich sag mal, bei meinen Sprüngen, da bin ich von mir selber sehr motiviert und sehr ehrgeizig, das Beste aus mir rauszuholen. Auch wenn ich nicht so wie andere Sportler irgendwie Wettkämpfe haben oder so, wo ich weiß, so hier muss ich jetzt das und das machen und richtig reingehen, damit ich das Ding gewinne. Das ist ja im Parcours überhaupt nicht so. Es gibt zwar Wettkämpfe, aber ich mache nirgendwo mit. Ist ausschließlich für mich selber und ich filme das Ganze. Und wie du schon sagst, lebt dann halt auch von den Clips und den entsprechenden Videos. Aber da lasse ich mir eigentlich. Also ich weiß, dass die Leute natürlich auch die krassen Sachen am meisten feiern und das am liebsten sehen wollen und das am meisten Aufrufe gibt. Aber das ist auch tatsächlich so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal ein Segen für mich, weil das ist auch die Art und Weise, wie ich trainieren will. Also ich will fette Sprünge machen und ich will mehr oder weniger immer einen draufsetzen, halt so, wie es gerade passt. Wenn der eine Frontflip, der krasse beispielsweise, gut geht, dann habe ich direkt den nächsten, der eine Steigerung ist im Kopf. Aber was ich halt in meinen Videos auch und auch mit meinen Jungs zusammen immer zeige, dass wenn halt was zu krass ist, dann wird er halt auch abgebrochen. Auch wenn wir ein Video gerade drehen. Ist halt im Endgang immer nur ein Sport und wenn das halt an dem Tag nicht passt und wenn die Gefahr zu hoch ist, dass einer in die Lücke fällt oder an dem Pfosten vorbeispringt, den man eigentlich festhalten will, dann wird es halt abgebrochen. So wie ich gerade meinte, dass ich gestern auch auf dieser Brücke stande und an den Pfosten springen wollte, das wurde halt gestern auch abgebrochen wieder.
Und das kommt dann aber auch in einem Vlog vor.
Das kommt auch immer mal wieder in einem Video vor, ja. Auf jeden Fall.
Bei den Sachen, wo du dann die Eier in die Hand nimmst, wie du so schön gesagt hast, so, und sie klappen und du feuerst dich da so voll durch. Gibt's da welche, die auch so ein bisschen unterschätzt werden, weil das einfach auf Kamera oder auf YouTube nicht so geil aussehen kann wie in Real Life?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die große Kunst beim Parcours und auch beim, ich sag mal, wenn man Parcours posten will und damit erfolgreich sein will, dann reicht es tatsächlich nicht, einfach nur ein krasser Athlet zu sein, sondern musst du auch hinter der Kamera oder da Leute hinter der Kamera auch was können, damit nämlich genau das vermieden wird, mehr oder weniger, sondern dass du immer guckst, wie filme ich den Sprung so, dass er halt wirklich auch so krass wirkt, wie er in echt ist, weil du kannst, es gibt so viel, du kannst von allen möglichen Perspektiven filmen. Wenn du es aber von der falschen Perspektive filmst, dann kann der Sprung noch so krass sein, die Leute checken es halt einfach nicht und kommt halt dementsprechend nicht gut an. Deswegen ist das ist tatsächlich so ein Ding, wenn man Erfolg haben möchte mit Parcours und generell Extremsportart auf Social Media, dann muss man halt auch ein bisschen sich damit beschäftigen, wie man die Sachen filmt und vielleicht auch, wie man die Geschichten von dem Sprung und was da alles zugehört, den Leuten irgendwie nahelegt. Das ist halt nämlich auch Leute verstehen, die mit dem Sport überhaupt nichts am Hut haben.
Ja. Ich habe es nämlich auch in Videos von dir gesehen, wo dann teilweise so von ein bisschen von unten und wie mit so einem Fisheye-Objektiv, dann sieht es nochmal krasser aus oder irgendwie, dass du mit einer Drohne verfolgt wirst und du denkst dir so auf einmal so, Alter, bist hier irgendwie in einer James-Bond-Verfolgungsjagd, bevor der Sprung überhaupt kommt. So, es sieht halt insane aus. Was wäre so ein Sprung, wo du sagst so, egal wie man den filmt, der ist irgendwie underrated, weil der ist so technisch schwierig, aber sieht halt nicht so geil aus wie andere?
Boah, ja. Den einen Sprung kann ich dir jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass es echt extrem viele Sachen im Parcours gibt. Es gibt ja auch, also im Parcours, du kannst Parcours ja auf zig verschiedene Art und Weisen ausführen. Also ich jetzt beispielsweise bin so, sag ich mal, der Brecher, der wirklich fette Distanzen probiert zu überwinden und Vollgasanlauf und darüber springt. Und da checken in den meisten Fällen halt auch Leute, die nichts damit zu tun haben, weil sie sehen, es ist Geschwindigkeit, ist weiter, ist höher. und knallt. Gibt aber so viele Leute, die halt auch darauf trainieren, sich möglichst flüssig zu bewegen oder total kreative Sachen machen. Und wo das dann halt die Leute außen, die halt nichts mit dem Sport zu tun haben, die das halt einfach dann nicht so nachvollziehen können, ob das jetzt schwer war oder nicht. Beispielsweise, gutes Beispiel ist eigentlich Drehung. Also es gibt ja, ich sag mal ein Kork, das ist quasi ein Rückwärtssalto mit einer ganzen Schraube. Mhm. Da ist ein Kork, also ein Kork mit, also ein Backflip mit einer Schraube, sieht schon krass aus. Ja. Ein Backflip mit zwei Schrauben sieht für den Normalo, sag ich mal, auch krass aus, aber so diese, wie viel schwieriger das ist als mit einer Schraube, da checkt man halt überhaupt nicht, wenn man das selber, wenn man das selber nie so richtig ausprobiert hat. Oder mit drei Schrauben oder mit vier Schrauben, das interessiert eigentlich den Endverbraucher, so, also den, der nichts mit der Sportart zu tun hat, dem ist das scheißegal wahrscheinlich, ob man sich einmal im Backflip dreht oder ob man sich viermal im Backflip dreht, ist aber so viel schwerer und benötigt so viel mehr Jahre Training, sich allein schon zweimal zu drehen in dem Backflip, weißt du? Ich weiß gar nicht, ob ich die Antwort,
doch,
ob das überhaupt die Frage war.
Das macht ja total Sinn, weil es ist natürlich die Kür, wenn du auf die gleiche Distanz und die gleiche Höhe zwei Schrauben mehr in deinen Backflip einbauen kannst.
Ja.
Und es ist ja nun mal endlich, du kannst dich ja nicht über 100 Meter hochjagen und dann so viele Pirouetten drehen, wie du willst. Deswegen, ich finde es total schlüssig. Gibt es andersrum auch was irgendwie Anfänger machen können, was viel krasser aussieht, was nochmal ein viel fetterer Flex ist, als und dafür nicht so schwer ist, macht das jetzt wieder Sinn? was einfach nur krass aussieht, aber jetzt nicht so unfassbar schwer ist, meine ich.
Ja, da gibt's auf jeden Fall Sachen, die auch Leute ohne Erfahrung irgendwie machen können.
Ja, sag doch mal, dann können wir das nachmachen.
Krass sind, wie beispielsweise, könnt ihr nachmachen dann? Er denkt halt auch immer mit der Person zusammen, ne? Also man muss schon für alles auch irgendwie
so ein
bisschen.
Jetzt.
Ja, ich weiß ja nicht, wie sportlich du bist und alles, aber beispielsweise, ich sag jetzt einfach mal, nehmen wir jetzt einfach mal einen Sandhaufensprung. Mhm. Sagen wir jetzt einfach mal 5 Meter in Sandhaufen. Mhm. Das würdest du auch mit Sicherheit hinkriegen. Das sieht auch hoch aus und das sieht spektakulär aus, weil du springst 5 Meter nicht ins Wasser, sondern auf harten Boden, auf Sand quasi. Mhm. Da musst du aber nicht viel für können, außer den richtigen Punkt im Sandhaufen treffen und vorher so ein bisschen die spezielle Technik irgendwie trainieren. Und in der Regel kannst du das eigentlich auch von 10 oder dann immer von 6, 7, 8, 9, vielleicht auch 10 Metern machen, ohne so richtig heftig was zu können im Sport.
So, du machst jetzt eine Sache. Das habe ich noch nie gemacht.
Geh jetzt zum Sandhaufen.
Nee, wir gehen, es wird schwierig im Podcast. Wie viel Likes auf diesen Clip machen wir, damit ich das machen muss? Also in deiner Betreuung dann?
Von wie vielen Metern?
Du hast gesagt 5.
Ja.
Wie viel machen wir?
Auf dem Clip?
Ja.
Ja, ich finde das halt geil, wenn wir das einfach zusammen machen gehen.
Ja, dann
würde ich sagen, ein Like. Du musst sagen, wie viele. Eigentlich musst du das sagen, weil ich finde das ja geil.
Dann sagen wir mal 10.000. Ich glaube, das ist realistisch. Das ist auf jeden Fall realistisch. An der Stelle verabschiede ich mich schon mal von meiner Frau. Das war schön. Liebe Familie.
10.000 Likes und du jagst dich aus 5 Metern in den Sand auf.
Dann machen wir.
Ja, sicher.
Dann machen wir. Oh Gott. Oh Gott. So viel zu Testament geil. Und so, ne?
Ja, doch, geil. Ja, das wäre gut.
So, dann jetzt bin ich kurz davor, dass ich zum ersten Mal meine Fragen gucken muss, weil ich mir gerade sowas von die Pumpe geht.
Nee, aber das schaffst du. Das wird geil. Kriegen, auf jeden
Na,
Fall.
Na gut, dann.
Du bist ja leidensportlich, oder?
Ich mache mehr Sport, als ich aussehe, wie viel Sport ich mache. Ich esse auch sehr gerne, aber doch, das, ich mache fast jeden Tag tatsächlich Sport.
Ja,
sollten wir das irgendwie hinbekommen.
Das geht.
Voll geil, dass mein nächstes Kapitel Verletzungen sind. Dass ich mir geklappt habe. Lass da nochmal drüber reden. Boah, meine Güte. Lass uns mal eine kleine Bestandsaufnahme bei dir machen. So. Einfach damit sich die Menschen das zu Hause auch vorstellen können. Weil natürlich, es sind auch schon deutlich schlimmere Sachen bei dir passiert. Aber lass einmal ganz kurz in deiner Karriere, lass einmal ganz kurz durchgehen, von oben bis unten. Wo haben wir überall was?
Ich hatte angefangen, hatte mal mit einem Bänderriss in meinem Fuß. Also so eine Standardverletzung. Mhm.
Komfort.
Ja, genau, so Außenband. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es überhaupt gerissen war oder nur so überdehnt. Auf jeden Fall war da mal Pause für 6 Wochen. Dann wurde es ein bisschen wilder. Dann habe ich mir die Hüfte ausgekugelt und gebrochen. Den Hüftkopf. Also der liegt in der Pfanne in der Hüfte hier.
Ja.
Der ist raus.
Aha.
Quasi gesplittert in drei Teile. Ja, und das war dann scheiße. Mhm. Direkt. Dann wurde das relativ schnell wieder gefixt.
Ja.
Einen Tag später, 6 Stunden OP. Da hatte ich Glück, da die in München war. Tag vorher oder zwei waren wir noch in Lettland. Da wäre das richtig scheiße gewesen. Da hätte ich auf jeden Fall eine künstliche Hüfte jetzt. Aber in München waren echt extrem gute Ärzte, die darauf auch spezialisiert waren. Mhm. Die konnten das fixen. So, dass ich nicht mit einer künstlichen Hüfte jetzt rumrenne, sondern noch mit einem intakten Hüftgelenk kann alles wieder machen. Das ist jetzt mittlerweile 4,5 Jahre her.
Ja.
Und ich bin wieder topfit.
Sagt er, dass ich mal ein halbes Jahr mit Krücken rumgelaufen
bin. Ja, also, das ist so geil. Also, generell bin ich hüfttechnisch topfit.
Ja, ist klar.
Ja, dann kommen wir direkt, warum ich jetzt seit 4 Monaten nicht so wirklich Parkour trainiere, weil ich an meinem linken Knie operiert wurde, weil ich einen Knorpelschaden habe.
Hm.
War halt auch nicht irgendwie von einem Sprung irgendwas, sondern Verschleißerscheinung.
Mhm.
Ich vermute auch stark, dass es tatsächlich mit der Hüfte zusammengehangen hat, weil ich halt dann mit
mehr Belastung.
Alles auch, mehr Belastung auf links die ganze Zeit hatte. Da wurde mir jetzt vor 4 Monaten, also Stand heute, wurde mir so ein Gel in den Knorpel quasi aufgetragen. Reingemacht.
Ja.
Und das härtet aus und ist quasi so eine Art Knorpelersatz. Also ich habe noch Knorpel, aber halt ist ein fettes Loch drin und dieses Loch wurde gestoppt. Und da bin ich jetzt gerade dabei, wieder auf 100% zu kommen. Mhm. Und jetzt fängt es auch langsam wieder an. Wie gesagt, ich stand gestern auf der Brücke, das war so einer meiner ersten oder wäre einer meiner ersten geilen Dinger wieder gewesen. Mhm. Aber bin ich froh, dass jetzt zum Sommer wieder bergauf damit geht. Ja.
Wie viele von diesen Verletzungen, die du gerade aufgezählt hast, und wir kommen noch zu einer ganz anderen.
Ja, ich habe noch eine andere Sache.
An der Birne war auch noch was. Wie viele von den Verletzungen kamen aus Sprüngen in Sandhäufen? Ich frage 5 Freunde.
Ja, keine.
Ja, dann ist gut.
Gar nichts davon.
Dann ist gut.
Easy.
Lass uns über das eine noch sprechen. Das war in Mexiko vor ein paar Jahren. Vielleicht willst du einfach mal reingehen, weil das ist wirklich was bei allem, wo man vielleicht noch bei auch einem künstlichen Hüftkopf oder Gel im Gelenk noch Gags machen kann, das ist wirklich nicht lustig.
Nee.
Da lacht er. Nein, was ist passiert, ey?
Nee, wir waren in Mexiko in einer großen Truppe unterwegs. Habe ich so 2 Stahlträger gesehen auf circa 3 Metern. Schön einen Meter oder was auseinander. Dachte ich mir, ey Männer, wie geil wäre das denn, wenn ich mich mit meinen Händen auf den Träger abstütze, so ein bisschen schwing, daraus einen Backflip mache, den aber überdrehe und in euren Armen lande.
Mhm.
Ja, fanden alle genauso geil wie ich die Idee. Haben die Jungs sich unten aufgestellt. Unten standen 10 Leute.
Mhm.
Also schon eine ordentliche Kette. Ja, dann meinte ich irgendwann, okay, ich mache jetzt 3-2-1 quasi. Den Backflip gemacht, überdreht, aber bin leider nicht so ganz zum Stoppen gekommen, sondern voll durch die Arme von meinen Jungs unten durchgeflogen, mit dem Kopf voran auf Beton gelandet aus 3 Metern.
Mhm.
Also bin wirklich ausschließlich auf dem Hinterkopf gelandet. Ja, und dann ging mir halt kurz nicht so gut oder für relativ lang nicht so gut. Hatte daraus hin zum Glück tatsächlich keine Brüche am Kopf oder sowas, aber eine ordentliche Hirnblutung.
Mhm.
Und lag dann halt mit einer Hirnblutung in Mexiko, die aber auch erst 2 Tage später festgestellt wurde, weil der Sanitäter, der als erstes zur Hilfe kam, ja, das war ein Quatschkopf, der wollte mir einfach nur Schmerzen, also der hat mir kurz in die Augen geguckt, meinte alle gut, hat mir Schmerzmittel gegeben. Die
Hirnblutung nicht, Ibu.
Ja, genau. Ja, genau.
Wirklich?
Ja. Er hat mir in die Augen geguckt, meinte so, alles gut. Hier willst du das Schmerzmittel haben? Ich so, nee, passt schon. Und hat dann selber das Schmerzmittel genommen. Ehrlich, also wirklich jetzt.
Egal.
Und ist mit seinem Moped davon gefahren. Und dann lag ich da aber weiter mit. Ich war nicht bewusstlos, muss man dazu sagen. Also weder ich noch meine Jungs konnten es genau einschätzen, was genau war.
Ja.
Aber ich hatte halt extreme Kopfschmerzen. Und vor allem auch so, das war noch viel krasser, ich hatte so heftige Schulterschmerzen. Aber ich bin nicht auf meiner Schulter gelandet, also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, warum ich Schulterschmerzen hatte. Hat aber dann mit dem Nervensystem irgendwie zu tun.
Mhm.
Habe ich dann 2 Tage später halt ausfindig machen können, weil ich da genau hatte. Weil ich dann da einen gescheiten Arzt gefunden habe mit CT und alles. Mhm. Und der hat dann gesagt so, pass auf, so und so. Also eigentlich, er hat es mir gesagt, ich habe aber bei dem auch nicht so viel verstanden, weil es auf Englisch war. Und wenn man sich das vorstellt, wie so Arztsprache fürs Gehirn auf Deutsch ist, ja, gut, da verstehst du da ja wahrscheinlich schon nichts. Und auf Englisch habe ich halt erst recht nichts verstanden. Habe den Arztbericht dann auch mal meinem deutschen Arzt zugeschickt und der hat mir da dann übersetzt. Ja, und dann wusste ich halt, ich sitze hier gerade mit einer Hirnblutung in Mexiko. Und da meinte der mexikanische Arzt, meinte halt so, pass auf, es ist tatsächlich mehr oder weniger Glück im Unglück noch. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt gerade irgendwas extrem schlimm ist. Du musst jetzt einfach nur heftig chillen, also wirklich gar nichts machen. Wenn aber einer von, na, hatte mir so ein paar Sachen aufgelistet, wenn irgendwas davon auftritt, dann musst du sofort ins Krankenhaus fahren. Ja, und dann habe ich mich halt eine Woche in so ein Hostel, ein Sechsbettzimmer in Mexiko gelegt. Ja, das war damals halt alle nochmal so ein bisschen anders. Das war halt, da habe ich mich halt einfach, habe ich mir da so ein Zimmer im Sechsbettzimmer, ein Bett im Sechsbettzimmer genommen, habe dann da eine Woche abgechillt. Und es kam zum Glück nichts von diesen Sachen, die er da gesagt hat. Und dann wurde es auch langsam besser und besser und ja.
Wie, weil ich vorhin mich gefragt habe, wie du durch die Welt gehst, wenn du zum Beispiel an so Orten wie dem Hauptbahnhof bist.
Ja.
Wie gehst du durch die Welt, wenn du einfach auch das Wissen hast, du warst wirklich mal ganz knapp davor, weil so eine Hirnblutung, vor allem eine unentdeckte, da geht's ja um Millimeter. Wärst du ein bisschen schräg gerade aufgekommen, dann würden wir zwei Hübschen hier heute nicht sitzen. So, ne? Wie verändert sich da der Blick? Oder passiert einfach gar nichts.
Ja, doch. Also ich muss sagen, das war schon echt eine gruselige Nummer. Mhm. Also in dem Moment war es gruselig, aber ich hatte halt Kopfschmerzen. Ich kam schon klar. So, ich hatte zwar extreme Kopfschmerzen und alles, aber und diese Schulterschmerzen, aber ich hatte jetzt nicht keine akuten Ausfälle oder sowas, weißt du? Und das war aber echt so ein Ding. Im Laufe der Zeit wurde das irgendwie immer gruseliger. Auch jetzt, wenn ich da so richtig mal drüber nachdenke. Und ich mir, so wie du das gerade auch meintest, so denke, hätte ich meinen Kopf so einen Millimeter weiter nach links gedreht gehabt oder ne, irgendwas, weiß ich nicht, ob ich da heute dann überhaupt noch über die Situation nachdenken könnte, weißt du? Also das ist schon echt eine gruselige Nummer und ja, ist schon eine unschöne Erinnerung, mehr oder weniger. Ja, aber auch da, das war irgendwann wieder gut, das war so, 4 Wochen später oder so hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme mehr, war dann auch beim Arzt hier in Deutschland nochmal und die meinten, ich habe jetzt keine Nachwirkungen davon oder irgendwas, es ist alles gut, ich habe Glück gehabt nochmal und ich kann jetzt langsam wieder anfangen Sport zu machen und so ist es dann auch eigentlich wie nach jeder Verletzung. Es gibt jetzt nichts, was mich davon abhalten wird, den Sport weiterzumachen, also weder die Hüfte, wo mir gesagt wurde, wo mir die Ärzte die ganze Zeit gesagt haben, dass ich Glück, also wenn ich Glück habe, kann ich irgendwann wieder normal gehen. Da habe ich mir schon gedacht, ist Quatsch. Ich werde auf jeden Fall wieder springen. Also der geht überhaupt nicht anders. Ich muss wieder Parcours machen. Und auch die Kopfverletzung, das war auch nicht für mich irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, nee, das jetzt ist vorbei. Jetzt höre ich wirklich auf damit, weil zu gefährlich. Das war auch, ich war froh, dass ich das Go hatte, dass ich jetzt wieder Sport ein bisschen machen kann und dann am Anfang halt ein bisschen vorsichtiger, wieder eingrooven, eintrainieren, vorsichtige Sachen machen und irgendwann macht man halt gewohnt weiter, wenn man wieder drin ist. Und das wird genau jetzt mit dem Knie auch so sein. Ich passe das Training dann an, mache die Sachen, die ich machen kann. Also beispielsweise jetzt schwinge ich relativ viel, wo die Beine nicht wirklich gebraucht werden, sondern eine Schwing mit den Händen von Stange zu Stange oder halt Pole Slides heißt das, an Laternen springen. Da brauche ich das Knie eigentlich auch nicht bei. Adaptiere den Trainingsstil einfach immer so, aber die Option aufzuhören, die ist auf jeden Fall, die gibt es eigentlich noch nicht. Auch wenn ich da mittlerweile immer mal wieder von einigen Seiten höre, boah, jetzt ist doch wirklich auch mit dem Knorpelschaden, jetzt muss doch mal gut sein. Ist für mich auch, vielleicht, wenn es vielleicht smart wäre, es ist für mich keine Option, weil es halt immer noch ist meine komplette Leidenschaft. Das, wofür ich komplett brenne. Und das Risiko muss ich in Kauf nehmen, dass sowas halt auch mal passieren kann. Und das nehme ich in Kauf. Und ja, Bock weiterzumachen.
Das ist, ich finde das völlig irre, weil du so einen Pioniergeist irgendwie auch hast und der die ganze Zeit Grenzen weiter verschiebst und andere, also es wäre jetzt heuchlerisch zu sagen, einfach weil wir uns persönlich nicht so gut kennen, dass ich sage, Jan, ich mache mir Sorgen um dich oder so, das wäre heuchlerisch, aber ich denke mir halt schon so, als jemand, der deinen Content schon länger verfolgt, so, du machst es echt schon lange, bis jetzt immer irgendwie toi toi toi, wir klopfen auf Holz, halt gut gegangen, ne? Wo ist dann das Ende? So, muss es irgendwie passieren, dass was wirklich physisch so irreparabel ist, dass nichts mehr geht? Oder so, man erzählt Geschichten immer von hinten und ich fände es unfassbar schlimm, genau wie viele andere auch, wenn man sagt, ja, das war klar, dass das jetzt passiert.
Nee, also ich glaube, es wird gefährlich, wenn diese Passion einfach flöten geht. Wenn ich mir so denke, ich muss das machen, weil das ist irgendwie das, was ich halt machen muss, um einerseits Videos zu drehen, einerseits, weil ich mich darüber identifiziere, dass ich diese Sprünge jetzt irgendwie noch machen muss. Mhm. Aber der Punkt ist halt absolut noch nicht gekommen. Also ich bin 100% ready, wieder Vollgas zu geben. Ich habe so viele Sachen, die ich noch unbedingt machen möchte, also vor allem auch Sprünge. Mhm. Und ich glaube, wenn ich aber, wie gerade gesagt, halt an diese Sprünge, die noch immer in meinem Kopf sind und die ich auch jeden Tag aufs Neue irgendwie finde, wenn ich an die nicht mehr mit dieser 100%igen Leidenschaft und Spaß und Wille rangehe, der dann gefährlich werden könnte. Mhm. Aber bis dahin habe ich Bock und deshalb bin ich bereit.
Geil. Ich sag mal, ein Fußballer ist mit 28, 29 schon steinalt. Also, zumindest so in den Medien irgendwie gefühlt. Was ist so der Zenit, wo man auch sagt, gerade jetzt auch mit deinen Verletzungen und so, wie lange du machen kannst? Also wirklich jetzt nur rein körperlich, dass du immer Bock hast auf Full Send, ja, und da jage ich mich runter, ist klar. Aber jetzt mal nur physisch.
Ja, also ich sag mal so, bei dem Punkt kann ich jetzt auch nicht mehr leugnen, gerade weil ich auch von dem Knorpelschaden erzählt habe, dass mein Körper da mittlerweile auf jeden Fall spürt, dass ich seit 10 Jahren Vollgas gebe. Ne? Also dass ich auch vor allem zu Anfangszeiten mit gar keinem Ausgleichstraining, also kein Kraftsport, kein gar nichts, einfach jeden Tag aufs Neue, 3, 2, 1 rein. Ne? Da dann halt mittlerweile schon Spuren hinterlässt mit 28. Das ist so und ich muss mich deutlich mehr aufwehren mittlerweile. Ich mache regelmäßig mittlerweile Kraftsport und ich weiß, dass wenn ich das nicht machen würde, dass das dann bald körperlich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich geht. Aber ich denke, dadurch, dass ich das jetzt auch habe fixen lassen, rechtzeitig, bevor der Schaden im Knie zu groß wurde, mit ordentlich Muskulatur drauf jetzt, bald, arbeite zumindest dran, dass da schon noch ein paar Jahre gehen. Also ich, wie gesagt, der Wille ist noch komplett da. Ich habe absolut Bock, weiterhin Vollgas. Das Feuer, das brennt noch.
Geil, so muss es sein.
Das Feuer brennt noch und ich denke, dass der Körper auf jeden Fall auch noch einige Jahre brennen sollte. Ja. Also ich hätte schon Bock, da noch ein paar Jahre auf gleichem Level zu machen. Auf jeden Fall.
Und danach? Ja.
Gucken. Keine Ahnung, ich schmiede nicht so wirklich Pläne. Also ich habe jetzt keine Pläne für, was ich mache, wenn ich keinen Parcours mehr mache. Ich glaube, das ist so das geht alle ineinander irgendwie über. Ich moderiere gerne Events. Ne? Was heißt Events? Ich moderiere generell einfach gerne. Ich laber unfassbar gerne. Ob jetzt hier am Mikro, in eine Kamera rein, mit einem Mikro vor, was weiß ich, wie vielen Leuten. Ja. Ich glaube, das geht alle irgendwie immer weiter und weiter. Ich hätte auch Bock, selbst wenn ich selber nicht mehr aktiv Parcours mache, trotzdem noch komplett dabei zu sein, sei es in Form von einer Parcours-Halle oder was auch immer, aber alle zu seiner Zeit, alle so, wie man dann in dem Moment halt auch Bock hat.
Und ist es auch so ein bisschen so eine Überlegung, weil ich meine, du hast eine unglaubliche Community, so ist es auch eine Überlegung, dass man sagt, okay, man nimmt auch so ein bisschen Jan Schlappen ganz blöd und trocken und businessmäßig gesagt so die Marke, die man halt auch irgendwie weiter ausbaut. Also du machst ja auch hier, du hast quasi den Taxiteller wieder zurückgebracht in der ganzen Republik, wirst damit dann auch ins Frühstücksfernsehen eingeladen und so diese Sachen, dass man sich einfach was aufbaut, dass du sagst, okay, auch wenn es körperlich jetzt nicht mehr geht, dann machen wir halt einfach in der ganzen Republik einfach Stimmung und dann ist das halt was, wovon man weiterleben kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen, also das weiß ich auch mittlerweile eigentlich selber, dass das halt nicht nur Sport ist, sondern halt, dass ich halt auch Spaß an Stimmung habe, an einfach Scheiße bauen irgendwie, an gute Laune verbreiten, am Moderieren, was auch immer. Mhm. da mache ich ja auch relativ viel. Und vor allem auch jetzt in der Verletzungszeit war das halt mit dem Taxiteller, kann gerade nicht trainieren, dann treffe ich mich halt mit meinem Kollegen Reiko und machen mal ein Taxiteller-Tasting, ne, sowas. Und deswegen meine ich auch, das geht schon alle irgendwie immer weiter. Also deswegen schmiede ich auch keine Pläne, weil ich das irgendwie mittlerweile so im Laufe der Zeit auch schon irgendwie gemerkt habe, dass halt immer irgendwie was Neues dazukommt und dann irgendwas anderes lässt ein bisschen nach und dann kommt das, was du nachlässt, aber wieder auch mehr. Mhm. Und deswegen, da wird schon immer was gehen und in erster Linie habe ich einfach auch, oder mache ich einfach das, worauf ich Bock habe, würde ich sagen. Und dann wird das schon auch, dann wird das auch schon passen. So ist es. So bin ich bisher eigentlich immer seit nach der Schule gefahren, alle, wo ich 100% Spaß und Bock reingelegt habe, das hat auch irgendwie funktioniert. Und ich glaube, so ist es halt auch, wenn du da einfach das machen solltest, wo du richtig Spaß dran hast und dann machst du das auch gut und dann machst du das auch so, dass irgendwie, das irgendwie passt.
Das Feuer brennt.
Ja, ja.
Wie ist es, ich will gar nicht zu küchenpsychologisch werden. Es ist mir nur gerade im Gespräch aufgefallen und wir können das, ich mag das immer, wenn unsere Gespräche sehr authentisch sind, aber wir können es im Zweifel auch rausschneiden. Als du vorhin angekommen bist, so, dann habe ich, man hat ja so ein Bild von dir und da habe ich aber schon so in den ersten 15 Minuten, die wir miteinander hier davor gequatscht haben, bevor wir losgelegt haben, einen eher ruhigeren Jan erlebt und also jetzt auch nicht introvertiert, ne?
Ja.
Aber schon doch einen anderen, als ich ihn jetzt teilweise hier so miterlebt habe. Wie viel ist das auch, dass du so ein Schalter teilweise umlegen musst, weil du halt auch weißt, ne, das ist ja gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen, aber du weißt natürlich, die Leute wollen Full Send und geil und am besten noch irgendwie mit einem Fallrückzieher in der Nationalmann. So, weißt du, weißt, was ich meine?
Sicher. Nee, safe. Finde ich auch völlig legitim, weil genau so ist es auch. Ich meine, ich laufe halt nicht den ganzen Tag durch die Gegend und schrei rum und jag mich in irgendeine kranke Scheiße rein und so war alles und fräse auch den ganzen Tag Taxiteller, sondern klar, wenn die, das ist halt auch immer geprägt mit der Gruppe, mit der man gerade unterwegs ist, und das weiß man ja selber auch wahrscheinlich aus dem Freundeskreis, wenn du mit deinen engsten Jungs irgendwie unterwegs bist, dann bist du halt ganz, oder was heißt ganz anders, aber dann bist du halt ein bisschen anders, als wenn du mit fremden Leuten irgendwie unterwegs bist, weil ja auch erstmal irgendwie ein bisschen warm werden muss. Bei mir ist das auch immer, ey, wenn ich eine Kamera habe, dann ist für mich, das ist für mich absolut geil. Ich liebe das, mit Kameras irgendwie auch zu interagieren. Da ist bei mir dann auch nochmal immer ein bisschen mehr Energie mit dabei. Aber ja, so im normalen Leben bin ich eigentlich auch ein ganz, ganz entspannter Typ, würde ich mal sagen. Also auch zu Hause schreie ich jetzt meine Freundin auch den ganzen Tag irgendwie an und sag, komm jetzt sowieso, ey, voll das hier, was los? Aber das mache ich halt, das mache ich natürlich auch extrem gerne, aber ab und zu chill ich auch einfach ganz gerne.
Das ist völlig
Und auch heute, beispielsweise heute Morgen, hatte ich relativ viel zu tun und so, war so ein bisschen gestresst und musste dann halt, war so die Autofahrt hierhin, hab mich dann so ein bisschen Mucke gehört, ein bisschen runtergechillt und dann kam ich auch gerade relativ entspannt an, aber ist tatsächlich auch bei mir so, dass, was viele auch wahrscheinlich denken, dass ich gerne auf Partys gehe und Vollgas, Stimmung und feiern und sowas. Das ist tatsächlich auch nicht so viel, ich gebe richtig gerne tagsüber Gas, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, beim Training, mit den Kameras und so, aber ich finde das auch genauso geil, dann einfach richtig entspannt abends einfach nur schön Füße hoch.
Rote Rosen im ZDF schön, gucken.
Ja, genau. Schön Rosenmunder Pilcher oder wie das heißt. Ja. Einfach mal richtig schön entspannen, die Kerzen an oder was. Nee, doch, das ist schon auch geil. Ja.
Lass uns noch ein bisschen nach vorne gucken, weil du hast gerade gesagt, du bist ja jetzt gerade so in der Regenerationsphase oder wieder in der Aufbauphase, was dein Oberschenkel angeht. Die ersten Versuche haben so nicht so richtig geklappt. Was ist jetzt quasi der nächste Meilenstein oder was ist das Ziel, auf das du hinarbeitest?
Also aktuell gibt es für mich eigentlich nur das Ziel, das Knie wieder fit zu kriegen und zu gucken, was geht. Ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin, ne, da das Knie jetzt allmählich, also das Knie einerseits stärker wird und ich mich auch wieder dran gewöhne, dass ich wieder alles Mögliche machen kann. Und dann gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge Sachen, die ich wegsenden will. Also das große Ziel, wie gesagt, ist Lyon gewesen. Das habe ich, hab ich erreicht. Ich habe aber schon noch so ein, zwei vergleichbare Sprünge, die ich schon an die ich schon echt auch mein Leben lang, also mein Parcours Leben lang denke. Eins davon ist in Paris, in Frankreich, was wirklich schon, was relativ auf dem gleichen Level wie Lyon in meinem Kopf ist. Da bin ich mal gespannt.
Darf ich raten?
Mhm.
Es ist da Notre Dame, diese Treppen darunter? Weil das ist auch vergleichbar mit Lyon irgendwo.
Nee, hat nichts mit Treppen in dem Fall zu tun.
Einfach hier rumrunterspringen. Full Send.
Ja, nee, das ist es auch nicht. Aber ist ja egal, vielleicht passiert es auch dieses Jahr. Schauen wir mal, wie die Form ist. Aber
sagst du mir nachher, wenn die Kameras aus.
Ja. Ich habe auf jeden Fall noch mehr als genug Sachen. Ja, okay. Auch nicht nur so große Ziele wie diesen einen Sprung in Lyon, sondern so ganz viele kleinere Sachen, die ich halt irgendwie entdeckt habe und die ich machen wollen würde, die auch teilweise vergleichbar zu Lyon sind, aber halt nicht diesen Status haben, einfach, weißt du? Aber einfach weiter Spaß.
Junge.
Ruhe, Vollgas. Das übliche Programm und gucken, was sich so finden lässt. Ganz oben auf meiner Liste steht auch noch ein 30-Meter-Sprung ins Wasser. Nicht auf meinen Bauch und meine Rübe, sondern einfach auf die Beine landen unten. Das ist auch, das habe ich auch noch nie gemacht. Das will ich auch eigentlich mein Leben lang schon machen. Aber es gibt mehr als genug, also. Ja.
Alter, ich wünsche dir, was wünsche ich dir? Ich glaube, ich wünsche dir in erster Linie mal richtig viele Schutzengel, so irgendwie.
Ja.
Dass dann alles richtig gut vonstatten geht. Ich find's unfassbar, was du für eine Energie mitbringst. So wirklich, es finde ich absolut krass. Du kommst so rein und wehst so den Raum irgendwie um und das ist völlig crazy. Digga, ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wirklich so, Knie ist übertrieben scheiße. Dauert. Toi, toi, toi.
Danke.
Bevor ich dich weitersenden lasse, gibt's aber noch eine letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage hier bei uns im Deep Dive. Das ist die Alien-Frage.
Oh.
Stell dir mal vor, es landen Aliens hier in Essen, jetzt in dem Fall, ja. Und die haben keine Ahnung von der Welt, von den Menschen, wie die funktionieren, aber die sehen dich und sehen dich, wie du dich in ein vermeintlich total großes Leid stürzt, ja. Also du hast deine Verletzungen und dann kommst du wieder und machst Comeback, obwohl du ja auch den ganzen Tag einfach nur chillen könntest, so. Ja. Sie verstehen es nicht, weil sie checken es ja nicht, aber sie sehen dich ja als einen von diesen komischen Menschen da, der sich das vermeintlich antut. Und sie fragen dich, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Ja. Boah, das ist natürlich eine tiefe Frage, ne? Eine Deep-Dive-Frage ist das. Aber also, ich sag mal, warum mache ich das? Weil dann sehen sie meine Fresse, wie die grinst, weiße und Stimmung und gute Laune, weil ich das halt einfach geil finde. Weil, wie ich das gerade schon meinte, weil das halt alles ist, was ich für mich, der Mensch, Jan Lange, irgendwie, was ihn erfüllt und was ihn leben lässt, so, weißt du, mit Stimmung. Deswegen jagt er sich jedes Mal aufs Neue, auch nach jedem Rückschlag aufs Neue da rein und probiert die Jungs oder Mädels oder was auch immer im Alter Aliens und dann auch sind, davon zu überzeugen, das einfach mal mitzumachen, vielleicht mit zu ihnen und Planeten zu nehmen. Einfach gute Laune, Stimmung, was weiß ich, einfach Gas rein da.
Jan, vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Ein perfektes Schlusswort. Leute, folgt uns gerne rein, um nichts mehr zu verpassen. Lasst uns eine gute Bewertung da. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder zur nächsten Folge Deep Dive. Ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.
Man kann sein Glück aussehen, es hegen und pflegen, langsam wachsen sehen, darauf warten.
Oder man reißt es einfach auf.
Die Lose zum Aufreißen von Lotto Bayern. Das Bayernlos, das Bayernglück, das Extragehalt oder das Megagehalt. Reiß dein Glück auf. Nur in deiner Lotto-Annahmestelle. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter biök.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.